Herzlich willkommen zu Clubsachen. Der Podcast, bei dem alle NEOS-Abgeordneten ihre Erfahrung und Expertise einbringen.
Die Gespräche dazu führe ich, Tina Schmidhofer.
Bei mir ist unser Generalsekretär, Abgeordneter zum Nationalrat und NEOS-Sprecher für Rechnungshof, Landesverteidigung und Inneres, Douglas Duxi-Hoyos. Schön, dass du da bist.
Wunderschönen guten Mittag, würde ich zumindest jetzt einmal sagen. Ich weiß nicht, wann ihr veröffentlicht.
Ein bisschen dauert es noch, weil wir sind Mitte, Ende März und es ist Mittag. Duxi, schön, dass du da bist. Du hast als Generalsekretär der NEOS und Abgeordneter ohnehin eine zentrale Rolle, aber jetzt bist du auch neuer Sprecher für innere Sicherheit neben deinen bisherigen Themen Landesverteidigung und Rechnungshof. Das ist eigentlich ein ordentliches Paket, das du da ablieferst. Lass uns direkt einsteigen, über die Positionen der NEOS zu sprechen und deine Herzensthemen. Und deswegen starten wir mit der Landesverteidigung. Ein Bereich, bei dem sich in den letzten Jahren viel getan hat. Österreich ist dem europäischen Sky Shield beigetreten. Eine Entscheidung, die du auf jeden Fall sehr begrüßt hast. Warum war das aus deiner Sicht der richtige Schritt damals? Und was bringt Sky Shield Österreich?
Also ich vielleicht, weil du die Einleitung so ein großes Paket, ich glaube, dass Sicherheit grundsätzlich immer gemeinsam zu denken ist. Deswegen glaube ich, dass durchaus es sehr viele Synergien mit sich bringt. Wie immer bei diesen Sprecherrollen verändert sich ja im Club etwas. Ich habe ja auch Dinge abgegeben, Digitalisierung, ein wirkliches Herzensthema von mir. Aber da haben wir mit Ines Holzecker jemanden, der einfach wirklich sehr, sehr viel Expertise und Erfahrung mitbringt. Absolut. Das glaube ich ist auch gut, da immer wieder die Dinge aufzudröseln und zu schauen, wo sind die Kompetenzen da? Und ich glaube, dass das Sicherheitsthema umfassend gedacht werden muss, gerade in Zeiten wie diesen. Wir sehen, Sicherheitspolitik betrifft die innere Sicherheit, betrifft die äußere Sicherheit, betrifft die europäische Sicherheit. Und da sind wir auch beim Thema Sky Shield, was ein wichtiges Projekt ist, aber auch ein Synonym für europäische Zusammenarbeit ein Stück weit ist. Und die Herausforderungen, vor denen wir stehen, zweifelsohne Angriffskrieg, Putin-Ukraine, deswegen ist es auch nicht unwesentlich, wann dieser Podcast ausgestrahlt wird, weil das sind Themen, die sich stündlich, minütlich verändern, gerade in diesen dynamischen Zeiten. Und da ist natürlich es wesentlich, europäisch zusammenzurücken. Wir sehen ja jetzt gerade, also jetzt, was haben wir, den 20., 22. März, irgend sowas, glaube ich, haben wir heute, wie die Verhandlungen auf europäischer Ebene stattfinden.
24. März.
Also man sieht, die Zeit geht so schnell momentan, dass man gar keinen Überblick mehr hat. Aber wir sehen, dass auf europäischer Ebene hier viele Gespräche stattfinden zwischen Frankreich, zwischen Großbritannien, wie man hier zusammenarbeiten kann in Zukunft und zusammenarbeiten muss. Und da ist jegliche Initiative, die europäisch gedacht wird, die uns als starkes Europa dastehen lässt, uns auch hier stärkt Richtung Putin, Richtung USA, Richtung China. Es geht ja darum, sich hier gesamthaft stark aufzustellen und eine starke Position nach außen zu liefern, ist, glaube ich, eine sinnvolle.
Die große Frage für viele lautet wahrscheinlich, schützt uns Sky Shield wirklich? Wir sind ja neutral, aber jetzt haben wir ein gemeinsames Luftverteidigungssystem mit unseren Nachbarländern. Wie passt das zusammen?
Also leider haben wir es noch nicht, deswegen sind wir
noch
momentan
nicht so richtig.
Also es ist noch nicht, also es sind erste Verträge unterschrieben, die sozusagen die Willensbekundung dazu, aber bei Rüstungsgütern ist ja immer die Anlaufzeit, also die vom ersten sozusagen Schritt dann über die Beschaffung, bis es auch wirklich eingegliedert ist in die Armee und dann auch genug geübt wurde. Das ist ja auch ein großes Thema. Das ist ja immer ein langer Prozess. Grundsätzlich ist es so, dass momentan unser Luftraum, insbesondere was Raketenabwehr betrifft, ziemlich ungeschützt ist. Und deswegen ist es natürlich notwendig, hier einen Schutz zu machen, weil das natürlich, und das sehen wir ja gerade, Ukraine-Krieg, aber auch andere Kriege der letzten Jahre, Drohnen und Raketen, immer relevanter werden. Und man darf auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur um den Fall, dass wir im Krieg sind, also dass wir aktiv angegriffen werden. Es kann so auch ein unter Anführungszeichen passiver Angriff stattfinden. Wir hatten schon die Situation, dass eine Drohne, die im Ukraine-Krieg eingesetzt wurde, plötzlich abgeboscht ist, wie man schön österreichisch sagen würde, und dann am Balkan plötzlich niedergegangen ist, weil sie einfach die Kontrolle verloren haben und sie einfach einmal geflogen ist, bis sie abgestürzt ist. Gerade so etwas, wenn das und in dem Fall war es sogar bebautes Gebiet, in dem sie abgestürzt ist, Gott sei Dank in dem Fall niemand verletzt, weil die Stelle Gott sei Dank gerade unbenutzt war in einem Park, aber wenn so eine Drohne einfach einmal marschiert, dann musst du sie auch irgendwie abfangen können. Mhm. Wir haben sie zwar gesehen damals auf unseren Systemen, wir hätten aber wahrscheinlich nichts machen können, um sie runterzuholen. Dementsprechend ist es notwendig, auch zum Schutz der Bevölkerung solche Maßnahmen zu setzen. Bei Sky Shield ist ja oft die Debatte, naja, das könnte man ja auch alleine. Nein, kann man halt nicht. Das sind Themen, die wir nur gemeinsam lösen können, weil sie ungleich im monetären als auch im gesamten Aufwand größer werden, wenn man sie isoliert betrachtet. Gerade Rüstungsgüter sind einfach, wenn du größere Massen beschaffst, günstiger. Ja. Und deswegen ist die gemeinsame Beschaffung auch so wesentlich. Wenn du dir anschaust, die USA haben wesentlich weniger Waffensysteme. Da gibt es verschiedenste Berechnungen, je nachdem, was man reinrechnet. Aber in Europa viel mehr unterschiedliche Waffensysteme, die nicht kompatibel sind. Das sind natürlich mehr Kosten, die da entstehen, wo wir auch ineffizienter werden.
Mhm. Im Regierungsprogramm ist von einer weitergehenden Variante von Skyshield die Rede. Was bedeutet das konkret? Geht es da wirklich nur um die Abwehr von der Bedrohung aus der Luft oder ist da irgendwie eine größere Strategie dahinter, Weichenstellung für die Sicherheitspolitik?
Ja, grundsätzlich ist natürlich eine Strategie dahinter, hier europäisch zusammenzuarbeiten hinter dem gesamten Projekt. Aber die Long-Range-Variante, die du ansprichst im Regierungsprogramm, also ist keine Angriffswaffe. Wir reden immer über Abwehr. Mhm. Der einzige Unterschied, und das ist ja auch ein Missverständnis, was von manchen hier explizit die FPÖ willentlich und wissentlich von sich gegeben wird, naja, dass man damit irgendwie weit schießen kann und dann jemanden angreifen kann. Mhm. Das ist ja ein vollkommener Humbug. Die Long-Range-Variante hat einen Radius von bis zu 100 Kilometer. Mhm. Wenn man Österreich schützen will, also die Middle-Range, die momentan vorgesehen ist, hat nur, oder die momentan sozusagen beauftragt ist, hat eine Reichweite von 50 Kilometer. Mhm. Dementsprechend ist es für Österreich, um den österreichischen Luftraum überwachen zu können, notwendig, die Long-Range-Variante zu machen. Weil sonst können wir nur einen Teil mit der Investition, die wir haben, des Bundesgebietes schützen. Mhm. Wir brauchen die Long-Range-Variante, um den gesamten österreichischen Luftraum schützen zu können. Dementsprechend ist das eine durchaus sinnvolle Maßnahme. Wie alle Maßnahmen, die langfristig sind und natürlich auch viel Geld kosten, ist natürlich auch die Frage der Finanzierbarkeit. Und hier werden wir schauen, dass das, und das ist ja auch so im Regierungsprogramm dargestellt, dass wir das aufgrund der angespannten finanziellen Lage auch bestmöglich wirklich umsetzen können und dann hier die Long-Range-Variante beschaffen können, um hier wirklich den gesamten Luftraum in Österreich zu schützen. Und das, was die Bevölkerung von uns erwartet, nämlich auch wirklich Schutz zu gewährleisten, für jeden Bürger, für jede Bürgerin gewährleisten zu können.
Wenn wir über Sicherheitspolitik reden, müssen wir natürlich über Europa sprechen. Du forderst ein stärkeres Bekenntnis zur Europäischen Verteidigungsunion. Was bedeutet das für so ein neutrales Land wie Österreich? Und wie können wir uns aktiv einbringen, ohne unsere Neutralität aufzugeben?
Also jetzt kann man eine ewige Neutralitätsdebatte führen. Die wird oft geführt. Die übersteigt wahrscheinlich auch diesen Podcast in der Länge. Aber ganz grundsätzlich steht in unserer Bundesverfassung auf gleicher Ebene wie die Neutralität die europäische Solidarität. Und dementsprechend ist natürlich die europäische Solidarität notwendig, in den Vordergrund zu rücken und auch zu leben. Also dem Leben einzuhauchen und auch aktiv hier seinen Beitrag zu leisten. Und ich habe es ganz am Anfang angesprochen, es gibt momentan ganz viele Dynamiken auf europäischer Ebene, wo es auch darum geht, für Österreich eine starke Rolle spielen zu können und Teil dieser Dynamik gerade sein zu können, weil es zum Schutz der österreichischen Bevölkerung wieder notwendig ist. Ich habe das Sky-Shield vorher genau das angesprochen. Mhm. Wer Österreich schützen will, der muss Europa schützen. Und wer Europa schützen will, der muss gemeinsam arbeiten. Das ist die Zukunft der österreichischen und der europäischen Sicherheitspolitik, liegt in einem gemeinsamen Vorgehen, weil das die einzige Möglichkeit ist, auch sich gegen die verschiedenen Weltbilder, autoritären Weltbilder, die gerade herrschen, zu Wehr zu setzen und ein klares Bekenntnis auch abzugeben. Viele denken ja darüber nach, was Trump mit der europäischen Sicherheitspolitik macht.
Ja.
Trump hat aus meiner Sicht drei Player am Radar, die es gibt. Das ist er selbst, die USA, das ist Russland und das ist China.
Mhm.
Europa ist kein Spielball. Wenn man all seine Maßnahmen, die er setzt und all seine Sachen, die er, Europa ist nur Spielball, aber ist kein Player. Und deswegen ist es wesentlich, dass wir Europa nicht nur zu einem Spielball von Trump, von Putin, von China, von wem auch immer zu machen, sondern dass wir ein starker Player sind. Ich finde, man sieht das sehr gut in dieser Grönland-Diskussion. Ist da irgendwo Respekt vor Europa? Mhm. Ist da irgendwo Respekt vor der europäischen Bevölkerung? Ist da irgendwo Respekt vor der Sicherheit der europäischen Bevölkerung?
Ja.
Nein, die ist nicht da. Wir müssen ganz klar eine gemeinsame starke europäische Linie vertreten, eine gemeinsame starke europäische Außen- und Sicherheitspolitik vertreten, um hier nicht zum Spielball zu werden, der wir vielleicht schon sind. Und wenn wir es sind, dann müssen wir alles dafür tun, um aus diesem Spielball herauszukommen.
Mhm. Neben der Luftverteidigung geht es bei uns aber auch um die Einsatzbereitschaft des Bundesheers insgesamt. Der Aufbauplan 2032 plus steht da. Das soll das Heer modernisieren und das Budget auch langfristig erhöhen. Ist das der richtige Weg und gibt es da vielleicht noch Nachbesserungsbedarf?
Also wir sehen gerade, dass natürlich immer es Möglichkeiten oder mehr Möglichkeiten an Investitionen gibt, um mehr Sicherheit zu gewährleisten. Das ist sicher immer ein laufender Prozess. Wir müssen aber, und das ist, glaube ich, das Wesentliche beim Aufbauplan, auch schauen, dass wir das Personal haben, dass dieses Gerät, was wir anschaffen, auch bedienen kann. Und das ist, glaube ich, momentan die größte Herausforderung. Ich glaube, der Aufbauplan 2032 ist ein gutes Mittel, ist ein erster Schritt, hier Österreich zu befähigen, dass es auch einen Beitrag auf europäischer Ebene leisten kann und die Sicherheit damit für Österreich gewährleisten zu können. Wir müssen allerdings, und das ist, glaube ich, der nächste wesentliche Schritt, darauf achten, dass wir auch das Personal befähigen, das heißt eine gute Ausbildung, aber auch die Anzahl und die Menge sozusagen an Soldatinnen und Soldaten zu haben, um hier wirklich die personellen Ressourcen bereitstellen zu können. Und daran ist jetzt in den nächsten Monaten und Jahren gemeinsam intensiv zu arbeiten, um dass das gelingt.
Also da geht es auch ein bisschen um Attraktivierung dieses Jobs.
Das geht um Attraktivierung, das geht um eine gute Ausbildung, um Menschen auch halten in der Einflusssphäre des österreichischen Bundesheers, aber auch Perspektiven für danach zu bieten. Also wenn jemand sagt, ja, ich mache jetzt Zeitsoldat für einen gewissen Zeitraum, auch da gibt es viele Möglichkeiten, die man hat. Aber das ist natürlich alles schwierig in budgetär angespannten Zeiten. Aber wir werden alles dafür tun, dass hier auch einfach die Personalsituation sich bessert und auch sich einerseits die Situation als attraktiver Arbeitgeber bessert, aber auch, dass die schon da sind, attraktivere Möglichkeiten bekommen und eine bessere Aus- und Weiterbildung bekommen.
Mhm. Ein Punkt, der auch viele bewegt, ist die Miliz. Ist schon ein zentraler Bestandteil unseres Verteidigungssystems, aber es gibt immer wieder so Klagen über mangelnde Attraktivität und schlechte Ausstattung. Was muss denn passieren?
Das ist, glaube ich, eine der zentralen Fragen, ist eben, wie können wir attraktiver werden als Arbeitgeber? Das betrifft genauso die Miliz, wenngleich wir nicht klassische Arbeitgeber sind. Hier geht es einerseits darum, ein enges Bündnis zu haben mit den Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern, die ja sozusagen das Personal bereitstellen. Wir müssen, glaube ich, die Rolle des österreichischen Bundesheers auch attraktiver nach außen machen. Also ist der Soldat einfach in Österreich, hat keinen guten Ruf oder irgendwas. In anderen Ländern ist das schon etwas, ist der Unternehmer stolz, wenn er einen Milizsoldaten hätte in seinem Unternehmen. Daran, glaube ich, kann man arbeiten an diesem Image. Ist aber auch ein Prozess, der dauert. Und gleichzeitig ist es gerade da auch notwendig, die Übungen möglichst attraktiv zu machen, auch möglichst gutes zu stellen. Wir haben ja im Regierungsprogramm auch eine Kommission, die sich mit dem Gesamtsystem, also mit dem Gesamtthema Wehrsystem oder wie können wir die Attraktivität steigern, welche Maßnahmen müssen wir setzen, auseinandersetzt. Die soll möglichst rasch ins Tun kommen, um hier dann auch pragmatische Lösungen zu bringen. Ich glaube, in der Zeit, in der wir sind, geht es um eine pragmatische Sicherheitspolitik, die wirklich die Sicherheit in den Mittelpunkt stellt. Und da bin ich sehr erfreut, dass das in den Regierungsverhandlungen schon gelungen ist und müssen wir auch schauen, dass das in den nächsten Monaten und Jahren so weitergeht.
Eine besonders kontroverse Frage, der Grundwehrdienst. Es gibt Ideen, ihn zu verlängern oder die verpflichtenden Milizübungen einzuführen. Ist das realistisch?
Ich sage das, was ich ernsthaft für sinnvoll jetzt erachte. Wir haben gerade für diese Fragen eine Kommission, die im Regierungsprogramm vereinbart, die hoffentlich bald eingesetzt wird, um genau das zu arbeiten, um zu arbeiten, wie wir in diesen Bereichen weiter tun, wie wir die Attraktivität des Bundesheers steigern, dass wir das bestmögliche Personal bekommen, die aber auch die beste Ausbildung bekommen. Und ich halte das für zentral, dass man nicht den politischen Diskurs jetzt schon wieder führt, bevor man die Experten arbeiten lässt. Das ist, glaube ich, ein Fehler, den man oft macht. Unsere Position dazu ist sehr klar aus dem Parteiprogramm abzulesen. Aber ich habe auch vorher den Satz gesagt, es braucht jetzt pragmatische Sicherheitspolitik. Ich glaube nicht, dass man nur ideologisch diese Fragen gerade in dieser Zeit klären muss. Natürlich hat jeder sein Wertefundament und seine ideologische Einstellung zu Dingen. Aber wir brauchen einmal ganz pragmatisch das den Ist-Zustand analysiert und einen Plan von Expertinnen und Experten oder Optionen von Expertinnen und Experten auf den Tisch gelegt, um dann darüber diskutieren zu können. Und dann kommt eh genug politische Ideologie hinein von allen Beteiligten. Das ist auch ganz normal. Mhm. Aber ich halte es für verfrüht, jetzt schon Maßnahmen vorwegzunehmen, wenn ich eine Expertenkommission gerade erst vereinbart habe innerhalb der Regierung.
Fein.
Und das will ich auch nicht in einem NEOS-Podcast jetzt irgendwas ausrichten. Das halte ich für daneben. Dafür ist die Lage einfach zu angespannt für politisches Kleingeld.
Kommen wir zur inneren Sicherheit. Ein Thema, in dem du jetzt ja auch neuer Sprecher aktiv bist. Was sind denn für dich die größten Herausforderungen in diesem Bereich, die du da angehen möchtest?
Naja, da gibt es eine Vielzahl. Ich glaube, einerseits müssen wir weiter darauf achten und das betrifft beide Bereiche, also innere Sicherheit wie Landesverteidigung, deswegen ja dieses umfassende Sicherheitsverständnis, dass unsere Nachrichtendienste bestmöglich aufgestellt sind, die besten Kontrollmechanismen da sind, aber sie auch die Informationen, die wir bekommen, bestmöglich verarbeiten können. Wir sehen gerade im inneren Bereich, dass die Situation mit Terroranschlägen oder die Möglichkeit von Terroranschlägen massiv zugenommen hat über die letzten Jahre. Radikalisierung ist ein Riesenthema, insbesondere die Einzeltäterschaften, die ohne große Netzwerke auskommen, sich innerhalb von kürzester Zeit selbst radikalisieren, aber auch im links- und rechtsextremistischen Milieu, jetzt gerade erst am Wochenende wieder aus dem rechtsextremistischen Milieu, diese Causa rund um Schlägertruppen, die auf Homosexuelle losgegangen sind. Also da sieht man, wie diese Aufgabenbereiche gerade für die DSN massiv zunehmen und da natürlich zu schauen, dass auch dort die personelle Ausstattung ist nach wie vor ein Thema, bestmöglich gegeben ist und dass die einfach arbeiten können und das ohne politischen Radau, wie wir in den letzten Jahren viel zu oft erlebt haben. Ich glaube, das ist wesentlich. Darüber hinaus ist natürlich die Arbeitsbedingungen für die Polizei ein großes Thema. Da geht es um Schutzausrüstung, da geht es um Arbeitszeitmodelle, da geht es auch um mehr Flexibilität teilweise, wo wir daran arbeiten müssen. Da sind viele, viele Dinge, die zu tun sind und, glaube ich, ganz grundsätzlich einfach auch ein Sicherheitsverständnis der Bevölkerung in zentralen Fragen wiederherzubekommen.
Mhm. Möchtest du da vielleicht noch ein bisschen genauer drauf eingehen, was wir uns dabei gedacht haben, wie die Polizei modernisiert wird, wie sie besser ausgestattet wird?
Naja, das ist, kann man jetzt natürlich in Details gehen, da geht es um Stichschutzwesten und solche Dinge, die sind ja alle auch im Regierungsprogramm drinnen. Mhm. Ich glaube, es geht ganz grundsätzlich um die Arbeitsbedingungen, die teilweise da sind, auch die unterschiedlichen Arbeitsbedingungen. Es ist etwas ganz was anderes, wenn ich bei mir zu Hause im Waldviertel Polizist bin, als wenn ich in Wien ein Favoritenpolizist bin. Und ich glaube, da braucht es mehr Flexibilität, hier auch das bestmöglich anzupassen. Es ist immer gerade in den Sicherheitsressorts und gerade in Zeiten wie diesen, nämlich einerseits sicherheitspolitisch Zeiten wie diesen, aber auf die meine ich jetzt gar nicht, sondern die budgetären Zeiten, natürlich auch notwendig darauf zu achten, dass es genug Personal gibt, dass es auch die Ressourcen personeller Natur gibt, weil natürlich wir auch wissen, dass wir sparen müssen. Wir müssen in der Republik gesamt sparen. Muss man natürlich auch darauf achten, dass das nicht auf Kosten der Sicherheit in diesem Land geht. Gerade weil eben die Sicherheitsfaktoren wesentlich mehr werden.
Mhm. Du hast das angesprochen, die Sicherheitslage hat sich verändert. Die Anforderungen an die Polizei werden auf jeden Fall größer. Cyberkriminalität ist da so eine Geschichte. Etwas, was schwer aufzuhalten ist. In Sekundentakt werden Sachen gepostet oder neue Seiten erstellt. Was haben wir denn uns da gedacht, wie wir dieser großen Aufgabe begegnen wollen?
Ja, Cyberkriminalität ist sehr vielschichtig. Das beginnt bei Desinformation, was man ja auch dort hineinnimmt. Dann sind genau diese Schnittmengen auch zwischen Landesverteidigung und innerer Sicherheit eigentlich. Kommt ja oft die Thematik vor, naja, wir sind ja gar die Ukraine, die in dem Krieg ist und wir sind ja gar nicht, wir wissen, dass wir tagtäglich in einem Informationskrieg mit Russland sind. Mhm. Versuchte Einflussnahme auf die Europawahl erlebt, etc. Also das ist ja da. Ich glaube, da geht sehr viel um auch um das Thema Verantwortung zu schaffen, Verantwortung im Sinne von auch Information zu geben, vorab zu sensibilisieren, nämlich sowohl was Fake News betrifft, als auch was andere Maßnahmen betrifft. Wir haben jetzt gerade die Situation, viele werden es erlebt haben, eine Nummer aus dem Vereinigten Königreich, die einen anruft und so weiter. Das ist ja sind ja Maßnahmen, wo man sehr viel präventiv arbeiten kann. Und ich glaube, das ist wesentlich, in diesen Dingen Prävention walten zu lassen. Andererseits auch zu schauen, wie kann ich das Personal bekommen im öffentlichen Dienst, egal ob in der Landesverteidigung, in der inneren Sicherheit. Beide Bereiche brauchen bestmögliches Personal. Da ist es eine Schwierigkeit, mit dem öffentlichen Markt mitzuhalten, weil das natürlich ein höchst umkämpfter Arbeitsmarkt ist. Das kann man ganz offen ansprechen. Der öffentliche Dienst teilweise nicht mithalten kann oder schwierig ist mitzuhalten, umso wesentlicher ist es auch, das attraktiv zu machen und auch klar zu kommunizieren, wie attraktiv es ist, im öffentlichen Dienst und sei es nur für eine gewisse Zeit zu arbeiten. Es kann ja auch ein Karrieresprungbrett sein, weil man natürlich Informationen oder ein Know-how generiert im öffentlichen Dienst, was man wahrscheinlich in der Privatwirtschaft so nicht generieren kann oder weniger generieren kann, aber dann sehr gut in der Privatwirtschaft auch einsetzen kann. Also das sind wesentliche Dinge, auf die zu achten sind.
Auch das hast du schon angesprochen, Radikalisierung, Extremismus, Prävention, das sind zentrale Herausforderungen. Wo ist denn für dich der beste Ansatz, um dem gegenzusteuern? Das sind die sozialen Medien, es ist TikTok, wird jetzt immer wieder genannt. Wie können wir schaffen, dass diese Erstkontakte erst gar nicht entstehen oder können wir das überhaupt schaffen? Sind wir in der Lage, das zu blockieren in irgendeiner Form?
Also ich glaube nicht, dass man grundsätzlich mit Blockieren, Verboten, solche Probleme alleine lösen kann. Ich glaube, dass ein wesentlicher Bereich nach wie vor, und wir sehen das ja, es sind immer jüngere Leute, die auch angesprochen werden, natürlich die Schule ist, die Bildung, wo ich ansetzen kann in Präventionsmaßnahmen. Es gibt eine Vielzahl von Präventionsprogrammen, um hier möglichst früh zu erkennen, Radikalisierung zu erkennen. Da gibt es auch durchaus positive Beispiele, wo wir wissen, dass in der Schule den Pädagoginnen und Pädagogen aufgefallen ist, dass es hier eine Veränderung gibt und die sehr gut oft auch mit den Behörden zusammenarbeiten. Da gibt es sehr, sehr viele positive Beispiele, um dann hier auch frühzeitig zumindest jemanden aufs Radar zu bekommen und wenn möglich auch die Möglichkeiten zu schaffen, um jemanden da wieder rauszuhelfen aus dieser radikalen Strömung. Das ist aber immer eine Mammutaufgabe, muss man offen und ehrlich sagen. Es gibt eine Vielzahl von Programmen, an denen man arbeiten kann. Ich glaube, das Wesentlich schon ist, dass man gerade in dem islamistischen, extremistischen Bereich sehr klar vermittelt, was unsere Werte sind, unsere Werte des Zusammenlebens in Österreich, in Europa sind, dass man hier klar, und da geht der Christoph ja durchaus erste Schritte oder diese Regierung als gesamtes erste Schritte und wesentliche Schritte zum Thema Integration, die hier wesentlich ist, aber man darf auch nicht vergessen bei allen extremistischen Formen Rechts- und Linksextremismus, es gibt eine Vielzahl, auf die man hier zu achten hat. Und auch dort ist es einfach wesentlich zu sensibilisieren und möglichst frühzeitig auch das Gespräch zu suchen und hier auch den jungen Menschen, Aussteigerprogramme und den jungen Menschen einfach zu helfen und sie zu unterstützen, hier bei diesem Ausstieg, der ja nicht einfach ist.
Eine Frage noch zur Zukunft der Polizei. Wie machen wir diesen Polizeiberuf generell attraktiver? Es reicht ja nicht nur, dass man sagt, okay, gut, es gibt jetzt finanzielle Anreize, das zu machen, sondern vielleicht auch, wie sagen wir den Leuten da draußen, dass das ein wirklich cooler Job ist?
Ich hätte das Gefühl, dass da durchaus einiges passiert ist in den letzten Jahren. Also die Polizei hat ja sehr viele Kampagnen gemacht zur Aufnahme von neuem Personal. Ich glaube, dass das durchaus positiv angenommen wird. Es gibt nach wie vor offene Stellen. Ich glaube, ganz grundsätzlich, ich habe es eh ein paar Mal drinnen gehabt in anderen Antworten, dass man einfach auf die Herausforderungen, die einem dort erwarten, auch zeigen muss und die Möglichkeiten, wie man sich mit diesen Herausforderungen entwickeln kann. Ich glaube, dass du gerade im öffentlichen Dienst, im militärischen als auch im inneren Sicherheitsbereich Perspektiven kennenlernst, die du sonst nirgends in der Privatwirtschaft kennenlernen kannst. Und das ist ein unglaublicher Know-how-Schatz, den du dort generieren kannst. Und gleichzeitig müssen wir schauen, dass gerade die Arbeitszeitmodelle so angepasst werden, wie es für den jeweiligen Bereich auch möglich ist. Flexibilität, Dienstrecht neu betrifft alle ein Stück weit. Ich habe vorher schon angesprochen, die Situation im Waldviertel ist eine andere als im 11. Bezirk in Wien. Darauf müssen wir, glaube ich, genauer eingehen und bestmögliche auch Möglichkeiten hier schaffen.
Und natürlich den Leuten klar machen, da hat sich was getan.
Da hat sich was getan und da gibt es Möglichkeiten, sich persönlich zu entwickeln.
Kommen wir zu deinem dritten großen Bereich, für den du Sprecher bist, der Rechnungshof. Da geht es vor allem um Kontrolle und Transparenz. Wie siehst du uns denn derzeit aufgestellt?
Ganz grundsätzlich macht der Rechnungshof denke ich, eine sehr gute Arbeit. Er legt immer wieder auf den Tisch Dinge, wo wir große Reformvorhaben brauchen. Der Rechnungshof hat ja über die letzten Jahre sehr viel gezeigt, wenn wir darüber sprechen, wir brauchen substanzielle Änderungen in dieser Republik. Auch und gerade jetzt, aufgrund der Situation, die wir budgetär haben, zeigt der Rechnungshof ja durchaus einen sehr klaren Fahrplan oder sehr viele Maßnahmen, die man setzen kann oder zumindest die Bereiche, in denen man setzen kann. Da wird der Rechnungshof manchmal, glaube ich, falsch verstanden, nämlich im Sinne von, na, das ist eine Kontrollinstanz, so ein bisschen wie ein Gericht. Der Rechnungshof hat die grundsätzliche Aufgabe zu schauen, dass der Staat möglichst effizient arbeitet und effizient agiert. Und ich denke, da gibt es einige Berichte, woran man sich festhalten kann. Wir haben jetzt im Regierungsprogramm ein Beispiel drinnen mit der Reformierung bzw. Abschaffung in dieser Form der Bildungskarenz beispielsweise, wo der Rechnungshof einfach darauf hingewiesen hat, dass das am Ziel vorbeigeht, was da ist. Das Ziel ist oft politisch ja gut gemeint, in dem Fall Aus- und Weiterbildung zu stärken und Menschen dadurch den Umstieg und den Aufstieg in ihrem beruflichen Umfeld zu schaffen. Mit der Bildungskarenz, wie sie konzipiert war, ist das halt nicht möglich gewesen. Mhm. Das hat der Rechnungshof zum Beispiel in einem Bericht sehr sauber und sehr gut herausgearbeitet. Der Rechnungshof hat gezeigt, immer wieder Ineffizienzen im System. Mhm. Wenn wir über Pensionen reden, gibt es einen sehr, sehr guten Bericht des Rechnungshofes, wo man ansetzen kann. Mhm. Und das sind für uns als Politik und muss gerade für uns als Politik in diesen budgetär angespannten Zeiten auch durchaus eine Richtschnur sein, an der wir arbeiten oder an der wir uns heranarbeiten können und diese Herausforderungen denen auch begegnen können.
Das ist natürlich oftmals dann keine populäre Geschichte, die der Rechnungshof da präsentiert.
Selbstverständlich, das ist ja auch der Grund, warum die Politiker nicht immer glücklich damit sind. Mhm. Aber es ist halt auch oft die Wahrheit. Und die Zahlen lügen halt meistens nicht. Und der Rechnungshof arbeitet sehr nahe an Zahlen und sehr
unemotional.
Unemotional, vielleicht manchmal auch zu unemotional für den einen oder anderen. Legt einfach schwarz auf weiß den Ist-Zustand. Meistens sehr treffend, wenn man das jetzt frei von ideologischen Brillen sieht, sehr treffend auf den Tisch.
Mhm. Der Rechnungshof überprüft ja, wie Steuergeld eingesetzt wird, aber oft halt erst im Nachhinein. Wäre es sinnvoll, dass vielleicht schon im Vorhinein Kontrollmöglichkeiten gäbe?
Na, im Vorhinein ist ja Kontrolle relativ schwierig.
aber Fehlentwicklungen vielleicht im Vorhinein.
Es gibt ja immer wieder die Diskussionen, ob man Gesetze auf ihre Generationenfairness überprüfen kann vorab. Es gibt ja auch in Modelle, die das tun. Ich glaube, da kann man durchaus kreativer sein. Und gleichzeitig muss man auch schauen, dass nicht dadurch neue Bürokratie entsteht. Mhm. Sicherlich liegt sehr viel, und das ist ja auch das, was der Rechnungshof einmahnt, immer wieder in vielen Berichten, auch im Bürokratieabbau, die Entbürokratisierung. Und ich glaube, man muss sehr aufpassen, dass wenn man das nicht Kontrolle oder Vorabkontrolle zu Bürokratie führt. Und gleichzeitig musst du auch schauen, dass die Kontrolle trotzdem möglich ist. Mhm. Also es geht ja nicht, Bürokratieabbau darf nicht heißen weniger Kontrolle, aber die Kontrolle muss effizient sein und schnell gehen. Mhm. Und viele der Dinge, muss man auch ehrlich sagen, die der Rechnungshof im Nachhinein kritisiert, waren ja im Vorhinein absehbar. Es ist vielleicht auch einfach der politische Wille gewesen, einfach über diese Vorabkritikpunkte in Begutachtungen, die wir gehabt haben, hinwegzugehen.
Zum Beispiel Großprojekte. Immer wieder erleben wir ja, dass staatliche Großprojekte irgendwie so aus dem Ruder laufen, sei es der Bau von Krankenhäusern oder Infrastrukturprojekte. Wie können wir das in Zukunft besser in den Griff bekommen?
Also wenn es darauf eine Antwort gäbe, dann wäre es wahrscheinlich einfach. Es sind ja oft Vielzahl von Faktoren, die da sind. Aber ich glaube, ganz grundsätzlich ist es schon sinnvoll, wenn man einfach hier interne Mechanismen macht, um hier regelmäßig zu kontrollieren. Also ich nehme das Beispiel, den Parlamentsumbau, der ja in nicht einfachen Zeiten stattgefunden hat, Corona etc. Hier haben wir, und das funktioniert sicher nicht für jedes Projekt aus verschiedensten Gründen, aber den Rechnungshof immer an Bord gehabt. Mhm. Der war Teil des Bauherrenausschusses, die Präsidentin, und hat sozusagen diesen Prozess begleitet. Mhm. Und ich glaube, wenn man hier eine enge interne Begleitung irgendwie hat, die sehr genau darauf schaut, wie entwickeln sich Projekte, wo stehen Projekte finanziell, ist das sicher kein Nachteil.
Mhm. Dann kommen wir in Richtung Ende. Welche Vision hast du denn für den Rechnungshof in Österreich? Wie können wir denn sicherstellen, dass der auch in Zukunft unabhängig, stark und wirksam bleibt?
Naja, die wesentliche Frage beim Rechnungshof ist, dass natürlich die Periode von Margit Kraker, die hier durchaus eine sehr wichtige und gewichtige Rolle in den letzten Jahren als Präsidentin eingenommen hat, wird ja nachbesetzt. Ihre Amtszeit sozusagen läuft aus und sie kann nicht wieder verlängert werden, was ja auch eine der wesentlichen Dinge im Rechnungshof ist, dass der Präsident, die Präsidentin nur eine Periode hat. Ich glaube, das ist sehr sinnvoll, damit man sich eben nicht politisch irgendwelche Freundel macht, um dann wieder bestellt zu werden. Und dementsprechend ist natürlich das ein ganz wesentlicher Punkt, zu schauen, dass der Rechnungshof auch in Zukunft von jemandem geführt wird, der oder die hier wirklich eine Überparteilichkeit an den Tag legt und die bereit ist oder der bereit ist, hier auch die Breite des Rechnungshofs abzudecken und zu schauen, dass die wesentlichen Dinge auch immer wieder oder die richtigen Berichte sozusagen auch das Licht der Welt erblicken und hier auch der Finger weiterhin in die Wunde gelegt wird.
Aber das können wir doch gut.
Wir schon, aber ich glaube, es geht ja darum, jemanden Unabhängigen zu finden, der diesen Rechnungshof in Zukunft auch leiten und führen wird.
Natürlich. Dann vielen Dank, war eine Menge. Danke für das Gespräch.
Ich danke dir.